ARD.
Berlin Sounds. Inside.
Hallo, mein Name ist Anja Kaspari und ich mag Musik. Deshalb bin ich wohl auch Musikjournalistin geworden, beim Radio. Vor allem machen mich die Menschen, die hinter der Musik stehen, neugierig. Und Berlin hat so viele spannende Musikerinnen und Musiker hervorgebracht, in jedem Jahrzehnt, und als geteilte Stadt dann auch noch zwei Parallelwelten geboten, die wenig Austausch miteinander hatten. Aber gerade deshalb total interessant für mich. Und hoffentlich auch für euch. Denn was Micha, genannt Panko, über sein Leben als provokanter Punk Anfang der 80er Jahre in Ost-Berlin zu erzählen hat, macht mich fast neidisch. Also nicht alle Parts natürlich, aber dass er zwei politische Systeme kennengelernt hat. Ich glaube ja, Menschen um die 60 aus dem Osten haben deshalb eine viel spannendere Vita als so ein Wessi wie ich, der nie in U-Haft saß, nur weil er das falsche T-Shirt anhatte. Ich glaube ja sogar, dass dieser Panko deshalb irgendwie erleuchtet ist. Und ihr werdet jetzt hören, was ich meine. Heute zu Gast ist Panko. Das ist der Künstlername von Micha Böhlke. Er war Sänger der Berliner Punkband Planlos. Und da ist er.
Hallo
Micha.
Hallo Anja.
Das Besondere an deiner Band ist ja, die war in der DDR illegal. Das heißt, ihr durftet gar nichts. Ihr durftet auch nicht auftreten. Ne?
Wir durften nicht auftreten, aber wir durften proben. Ich weiß nicht, ob wir proben durften. Wir haben im Kohlenkeller geprobt. Das war wahrscheinlich nicht verboten, aber...
Im Kohlenkeller wo in Berlin?
Im Prenzlauer Berg. Wir haben so einen alten Kohlenkeller ausgebaut, haben da so alte Matten rangenagelt und so, damit es nicht so laut ist, und haben dann da in der Metzerstraße geprobt.
1980 habt ihr Planlos gegründet. Wie alt warst du da?
16.
16.
Genau.
Und ihr hattet nie, was man ja in der DDR als Band brauchte, eine offizielle Spielerlaubnis?
Nee, haben wir nicht gehabt. Also ganz bewusst auch nicht. Wir wollten schon Subkultur sein und auch bleiben. Und eine Einstufung machen am Osten hieß ja, dass man sich da vorstellig wird in so einem, ja, bei so, basically so,
Anzugträgern,
genau, mit denen wollten wir auch nichts zu tun haben. Ja, und die haben eben beurteilt, ob man eben politisch korrekt ist, ob die Texte korrekt sind, ob man dementsprechend aussieht und ob man auch sein Instrument beherrscht. Und ich glaube, in allen drei Fällen waren wir nicht so geeignet und wollten es auch nicht und blieben auch Subkultur. Und
lass uns doch mal in einen Song von euch reinhören, weil ich glaube, die hätten euch niemals irgendwas gegeben, sondern euch gleich eingeknackt, wenn sie das hier gehört hätten. Also Freiheit gab es ja in dem Sinne nicht, das ist ja schon mal ironisch, das hätten denen nicht gefallen. Und dann singst du, wer sagt, einen falschen Ton, was dann passiert, das weißt du schon, nämlich Knast?
Ja, klar. Also in der Regel war der so, ist ja nun auch kein Geheimnis, dass wir in einer Diktatur gelebt haben und dass man schon aufgepasst hat, so in bestimmten Feldern, wo sagt man was. Und bei uns war es, glaube ich, vor allen Dingen auch darauf, war die Anspielung, weil wir ja ständig verhaftet wurden von der Polizei oder von der Stadtsicherheit. Und da mussten wir schon genau aufpassen, was sagen wir da. Also da war klar, wenn du jetzt irgendwas Tatsache gegen den Staat sagst, dann kommst du ins Gefängnis.
Ich muss gerade nochmal das Lied anspielen, weil das erinnert mich an irgendwas.
Irgendwann, da muss was geschehen, denn wer will länger tatenlos stehen?
Höre ich da leichter Anleihen an Skandal um Rosi?
Ich übrigens glaube, dass Skandal um Rosi nach uns kam. Also der Song ist ja von Anfang 80. Ich weiß nicht, wann Skandal von Rosi. Also wir kannten ihn auf alle Fälle nicht.
Ihr kanntet ihn nicht?
Nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube sogar, dass er später kam. Müsste man mal recherchieren.
Ja. Sag mal, Panko, du heißt Panko, weil?
Weil ich aus Panko komme. Und weil die ersten Punks dann aus Berlin eher so aus dem Süden kamen von Ost-Berlin, also so Köpenick und so Plenterwald, die Ecke da hinten und so. Und dann gab es da einen Jugendclub, ich hatte davon gehört, dass es da einen Jugendclub gibt. Und ich war der einzige Punk in Pankow, bin ja immer so allein rumgerannt und dachte auch, ich bin der einzige Punk in Ost-Berlin. Und dann habe ich gehört, da gibt es irgendwie, da gibt es Punks. Und dann bin ich da hingefahren, dann gab es also die ersten 5 oder 10 Punks im Osten so. Und die waren natürlich, kannten mich ja nicht und so, ich war jetzt der Neue und haben mich immer dann angesprochen, ey, du aus Pankow. Und dann blieb das eben so.
Pankow ist ja heute noch ein schickes Viertel, aber ich glaube, in zur DDR-Zeit war das eher so ein Bonzenviertel, oder?
Beides. Es gibt, genau, war ein Bonzenviertel, da bin ich auch groß geworden, gibt aber auch ganz andere Ecken und heute ist es noch genauso. Also Pankow ist eher bürgerlich, schön grün.
Waren denn deine Eltern irgendwas Wichtiges in der DDR, dass die da wohnten? Was?
Nee, gar nicht. Eher im Gegenteil. Also meine Mutter war Leiterin in einer Kita und mein Vater, der hat elektronische Schreibmaschinen entwickelt und repariert. Und die wurden zum Anfang für das Ministerium des Inneren vor allen Dingen benutzt. Und weil die noch so Kinderkrankheiten hatten, musste der da immer hin und die reparieren. Und der war zwar total gegen den Osten, ich durfte ja nicht mal Ostfernsehen gucken und so, aber weil der irgendwie so blickig war, der war so ein bisschen findig und dann hat der uns da eine Wohnung besorgt.
Wie, ihr habt immer nur Westfernsehen geguckt?
Ja, bei uns gab es kein Ostfernsehen, ich musste mal heimlich gucken. Ich hatte so einen kleinen Fernseher, so einen kleinen Kofferfernseher bei mir, dann habe ich den und das Bett gestellt bei mir und den Bettdecke und hab da manchmal aus Fernsehen kicken, weil er wollte das nicht. Genau.
Aber es klingt eigentlich ganz gut. Also als hättest du so großzügige Eltern gehabt. Warum bist du dann mit 16 von zu Hause weg?
Das ist jetzt, gehen wir ja schon richtig in die Tiefe.
Ja, was also, dachtest du denn?
Ich dachte, wir labern hier so vor uns hin.
Ja, wird nicht
genau, ja, genau. Nein, also großzügig, genau, großzügig. Nee, also ich glaube sowieso, dass man ja nicht aus Langeweile Punk wird. Also dazu brauchst du irgendeine Referenz. Und ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich ein Großteil der Punks, wo auch immer, irgendwie traumatisiert waren. Und ich war das sicher auch. Also in meiner Kindheit war es nicht so leicht. Mein Vater war irgendwie schon mal krasser Typ. Und letztendlich war die Punk-Geschichte dann nur eine Fortführung von dem, was ich in mir hatte, von den Emotionen. Also so von Wut und Trauer und Verzweiflung und so ein Mischmasch eben.
Warst du verhaltensauffällig?
Ja, bestimmt. Also ich habe, fing ja damit an, dass ich gestottert habe in der ersten Klasse und Linkshänder war. Oder umgekehrt, ich war Linkshänder, wurde umerzogen auf Rechtshänder und fing deswegen an zu stottern. Und dann konnte ich auch die ersten 3 Jahre nicht richtig schreiben. Habe also immer versucht, mit rechts zu schreiben, ist mir nicht so richtig gelungen. Alle anderen waren mir weit voraus und ich dachte eben auch selber, dass ich blöd bin, dass ich es nicht hinkriege. So, ich habe es nicht darauf zurückgeführt, dass es mit dem Schreiben zu tun hat. Und war, glaube ich, so wegen meiner Herkunft auch schon immer so eher skeptisch. So, habe also Fragen gestellt, die nicht unbedingt erwünscht waren. Dann war ich auch noch dünn. Dann habe ich ein bisschen gelispelt, also kam eine Menge zusammen. Und dann war ich auch aggressiv. Also, wenn mir einer blöd kam, dann ging es auch schnell zur Sache. Also, ja, ich war verhaltensauffällig. Und ich konnte mich auch nicht konzentrieren. Das war das Problem in der Schule, dass ich nicht so lange stillsitzen konnte. Und so, also, ja.
Wurdest du zu Hause geschlagen? Ich frage nur, weil wenn du sagst, du bist aggressiv.
Ja, gab schon Gewalt. Gab Gewalt zu Hause. Gegen meine Mutter und auch gegen mich, genau.
Mhm. Und dann war der Punk für dich so ein Ventil auch, dass du da was rauslassen konntest?
Ja, also Punk kam ja in der Zeit, wo ich dann so späte Pubertät oder so, also ich war dann schon 16, vielleicht war ich gar nicht mehr, keine Ahnung, aber auf alle Fälle waren die, sag mal so, was Punk mitgebracht hat, so an, also neben der ganzen Lebendigkeit und Freude und so, aber eben vor allen Dingen auch die Wut und vielleicht auch einfach so das rauszulassen, was man gerade will, ohne dass man eigentlich eine Antwort hat, so.
Wie sahst du denn aus? Hattest du einen Irokesen? Hingst du so am Alex rum mit einer Bierflasche? Hast deine Mitbürger angehauen? Hast du mal eine Mark? Ich weiß nicht, wie war es in
genau.
der DDR?
Also, nee, also wir waren ja keine Westpunks, wir waren ja Ostpunks. Und im Osten gab es auch keine Aldi. Und zu unserer Zeit, also wir waren ja sozusagen die ganz frühen Punks im Osten, gab es auch noch keine Irokesen. Also heute würde es wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Ich hatte einfach eine Jeansjacke an, habe ein Anarchiezeichen raufgesprüht und habe mir die Haare so ein bisschen wild abgeschnitten. Mehr war gar nicht. Bier haben wir sowieso nicht getrunken, weil wir relativ früh, also wir für uns als Band, als planlos, schon gesagt haben, wir wollen eben nicht wie die ganzen anderen im Osten immer besoffen sein und so, sondern wir...
Ihr wart straight edge.
Wir waren, genau, ganz früh schon und hatten für uns selbst einen politischen Auftrag. Also für uns war klar, wir sind keine Band, weil wir jetzt unbedingt Musik machen wollen, sondern weil wir einen politischen Auftrag haben. Wir nutzen die Bühne, um was zu verändern in der DDR. Das war unser Wunsch. Und nutzen die Texte dafür und ich als Sänger bin sozusagen dann das Sprachrohr dafür. Und also da war klar, also sobald du das Haus verlässt, bist du im öffentlichen Raum und hast einen Auftrag. Und so haben wir das auch genutzt. Also genau, wir haben uns am Alex getroffen, auch das war eine bewusste Handlung, weil der Staat wollte da eben keine Punks haben, weil die ganzen Westtouristen da waren. So. Und darum haben wir gesagt, wir gehen genau dahin, dass die uns da sehen. Mhm. Und haben sozusagen alle, die das Gespräch, entweder mit Bürgern oder mit der Polizei oder Stadtsicherheit, auch immer gesucht und auch genutzt, weil wir eigentlich uns links verstanden haben und weil wir den, sag mal, Sozialismus auch gut fanden.
Also ihr habt irgendwelche Männer in braunen Mänteln oder so, von denen ihr dachtet, sie könnten zur Stasi gehören, angequatscht?
Nee, das nicht. Wir wurden ja angequatscht, braucht man nicht. Da waren wir eher passiv. Wir wurden ja angequatscht. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob die Mäntel braun waren. Die hatten so diese typischen Präsent 20, hießen die Präsent 20 Anzüge an. Das war so eine klassisch genormt, also furchtbare Anzüge. Da hat man sie Tatsache gleich erkannt. Am Ende war es ja so, dass die Leute, die, also ich kannte ja, mein Vernehmer war ja, also, den war ich ja fast jeden Tag beim Familienmitglied.
Warst du in der Keibelstraße, in diesem DDR-Polizeigefängnis?
Genau, da war ich ganz oft. Da gab es einen berühmten Bullen unten, also unten waren die Bullen. Und da gab es so einen riesen Typen, der war 2 Meter groß, vielleicht ein Boxer oder so. Der hat mich mal im Friedrichshain, hat er mich schon mal hochgehoben und hat mich so weggetragen, so, weil ich da eine Rede gehalten habe. Also die Bullen kannten mich, ihr kannte die auch und die Stasi natürlich auch, klar.
Krass. Ihr wart zu viert in Planlos. Euer Schlagzeuger Bernd Michael Lade ist ja später als Tatortkommissar, als Schauspieler bekannt geworden. Wie war das? 83 war dann Schluss, ne, glaube ich, mit euch, weil du zwangs eingezogen wurdest zum Wehrdienst?
Ja, war eine Vermischung. Also einerseits wurde die gesamte Band zum eingezogen, außer Kaiser, der wurde ausgemustert. Also deswegen sowieso, aber das war ein bisschen später. Wir hatten auch innerhalb der Band ein bisschen, sag mal, Stress so, weil es gab dann so die Idee von 2 Leuten, ob man nicht doch eine Einstufung machen soll. Also ob man nicht doch einfach Musik machen kann, ohne immer Angst zu haben, ins Gefängnis zu kommen. Und die anderen beiden, wozu ich gehörte, waren eben der Meinung, dass das gar nicht geht, dass wir im Underground bleiben. Und das hat so ein bisschen die Band gesprengt. Und da haben wir uns letztendlich so 83 auch getrennt.
Panko, was ist denn deine schönste Erinnerung an die DDR?
Ich habe so viele schöne Kindheitserinnerungen an Panko, dass so wenig Autos waren, dass wir haben als Kinder immer so auf der Straße rumgesessen, gab keine Autos, es gab irgendwie nie das Thema Geld, irgendwie schien immer die Sonne und wir waren immer an der Ostsee. Ich war immer in Aalbeck. Und dann gab es das leckerste Eis im Osten und manchmal gab es auch Broiler.
Also Hähnchen.
Broiler, genau, Hähnchen.
Broiler.
Ja.
Ich dachte ja eigentlich, du sagst, oh, meine schönste Erinnerung, März 83, Geheimkonzert der Toten Hosen in Ostberlin in der Erlöserkirche in Rummelsburg.
Genau.
Weil da ohne euch hätte es ja gar nicht stattgefunden.
Nein, nein. Das war, natürlich war das eine schöne, oder ist das eine schöne Erinnerung, wobei die für mich jetzt nicht so prägnant ist oder so. Das war natürlich toll.
Da gibt es ja eine super ARD-Doku von Martin Groß drüber, Auswärtsspiel heißt die, ne?
Ja.
Da fand ich dich auch am allerbesten, ganz ehrlich. Ja, weil du sprichst viel besser als alle anderen. Ich fand dich auch viel besser noch als Campino.
Aha.
Ja, du bist voll der Redner.
Ach, danke.
Das hast du ja damals auf dem Alex schon geübt.
Ja, genau, ich habe immer geübt. Naja, ich glaube, ein bisschen der Hintergrund bei der Doku ist, dass ich erst nicht wollte. Ich habe immer abgesagt. Martin ist ja, also der Regisseur, ein super netter Typ und der ist dran geblieben. Der wollte unbedingt das Interview haben mit uns oder auch mit mir. Und ich war so, ja, Tote Hosen, ja, finde ich schon cool und so, aber am Ende, was soll das und so.
Aber damals, 83, kanntest du die da?
Wir kannten alle. Wir kannten alles, was im Westdeutschland oder auch in England und Amerika und so. Wir waren extrem gut gebildet, was so Musik, gerade Punkmusik betraf. Und logisch kannte man die Hosen. Also wir kannten davor natürlich ZK und dann die Opel Gang und so. Das war uns schon bewusst. Und fand die auch cool. Und als sie, das wurde ja mal so ein bisschen kolportiert, also wie dann die Geschichte kam, dass die zu uns kam. Ich behaupte nach wie vor, dass sie bei uns im Proberaum standen. Aber angeblich war es nicht so. Egal.
Also die wurden jedenfalls von Mark Reeder, der Engländer war und leicht irgendwie über die Grenze immer kam, rübergeschmuggelt nach Ost-Berlin. Aber hatten keine Instrumente dabei. Das wäre ja auffällig gewesen.
Genau, genau.
So kamt ihr ins Spiel, ne?
Genau. Naja, da gab's ein Mädel bei uns, die Kerstin, die war mit Mark befreundet und so. Und also sie meinte dann, sie kennt eine Band im Osten, eine Punkband. Und dann hat Mark sozusagen die Hosen zu uns gebracht und so. Und da war, glaube ich, noch gar nicht so richtig klar, ob man da spielen kann oder ob das überhaupt ansteht. Und wir haben dann überlegt, weil wir hatten relativ gute Kontakte zu den Sozialdiakonen in der Erlöserkirche, ob man, und wir durften ja da damals, da gab es ja schon kleine illegale Konzerte in der Erlöserkirche.
Seid ihr quasi aufgetreten.
Also genau, genau. Da gab es so einen kleinen,
noch Kirche.
Genau, da gab es sozusagen, genau, da gab es so einen kleinen Raum und da haben wir manchmal illegale Konzerte gemacht. Und als die Hosen in Berlin standen, haben wir eben überlegt, ob man nicht einfach kurz spontan ein Konzert macht. Und sind dann zusammen dahin gefahren. Und da war auch noch nicht klar, ob das stattfinden kann. Und hatten sozusagen, wir waren ja gerade im Proberaum, also wir haben unsere Instrumente mitgenommen und sind zusammen dahin gefahren. Und dann war Lorenz Postler hieß der, auch da. Und wir haben natürlich nicht gesagt, dass es eine Westband ist, sondern haben gesagt, wir wollen mal ganz kurz hier ein bisschen spielen, eine
Probe. Lorenz war der Pfarrer.
Der war der Sozialdiakon. Ja, der Pfarrer war, glaube ich, Appelmann. Genau. Und dann durften wir da spielen und da wir im Proberaum waren ja immer ein Haufen Leute, die da rumsaßen, die sind alle mitgekommen und das war dann unser Publikum. Also da waren irgendwie 20 Leute, die durch einen Zufall auch gerade im Proberaum waren.
Mehr waren da gar nicht bei dem Konzert.
Nee, wir durften das ja nicht, also A war nicht die Zeit dafür, weil die Hosen hatten Tagesvisum. Wir mussten auch schnell sein, bevor die Stasi oder die Bullen das mitkriegen und sind sozusagen vom Prenzlauer Berg, von der Metzerstraße dann zum Nöllner Platz mit der S-Bahn gefahren, mit dem ganzen Pulk. Und den Hosen im Schlepptau und Lore meinte dann, ja, ihr könnt ja spielen. Und dann haben wir da gespielt. Da haben wir erst unser Set gespielt und dann die Hosen. Und die, glaube ich, hatten damals gerade ganz frisch Bommerlunder. Den wollten sie bei uns mal vorführen zum ersten Mal und so und hat dann auch gut funktioniert. Und dann haben wir zusammen gespielt, haben die danach zur Grenze gebracht.
Wusstet ihr, dass Bommerlunder ein Schnaps ist?
Nee. Wir haben ja auch keine getrunken.
Und als die dann am Abend wieder nach West-Berlin in die Freiheit, dann habt ihr schön da gesessen, oder? Weil ihr musstet da bleiben und die Stasi hat es doch sicher mitbekommen und gab es dann Repressalien?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals darauf angesprochen wurde von der Stasi. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie das überhaupt nicht gepeilt haben. Und wir haben auch nicht da gesessen. Für uns war das jetzt, sag mal, war das schon toll, dass wir wieder mit der Westband und mit den Hosen spielen und so. Aber das hat uns jetzt nicht so beeindruckt. Wir waren ja stolz. Und wir haben uns ja für wichtig gehalten. Vielleicht auch viel wichtiger als irgendwelche Leute aus dem Westen. Das war für uns ein Konzert von einigen, die wir hatten. Mike, der Bassist von El Attentat, der durch einen Zufall auch im Proberaum war, der war dann auch mit dabei und der meinte, dass wir auf alle Fälle geiler waren als die Hosen. Also, ja, das war toll. Also auch die mal kennenzulernen, so irgendwie Breiti und Kuddel und so und Andy, Campino, klar, sowieso. Aber gut, das war ein Konzert und dann war gut. So, dann haben wir zur Grenze gebracht und haben uns verabschiedet und haben die dann auch Tatsache 40 Jahre nicht gesehen. Also bis zu den Dreharbeiten von Auswärtsspiel gab es ja auch gar keinen Kontakt. Mhm.
Und nach dem Mauerfall, nehme ich mal an, war deine Stasi-Akte dick.
Ordentlich.
Hat die Überraschungen gebracht?
Nee, zum Glück nicht. Also im Negativen nicht, weil ich natürlich immer Angst hatte, dass irgendjemand aus meinem Umfeld oder sogar aus der Band bei der Stasi war. Und es waren einige Leute auf mich angesetzt als sogenannte EMs, aber eben glücklicherweise keine Freunde und keine aus der Band.
Saßt du auch mal richtig lange im Knast? Wurdest du da gequält oder... Ich weiß nicht.
Nee, ich habe Glück gehabt. Also ich bin nie, gab also nie wirklich jetzt ein Strafverfahren gegen mich. Aber ich war natürlich ständig in der U-Haft so. Und einmal war ich ein bisschen länger, so 2 oder 3 Tage in der Kälbestraße, weil ich da so eine Rede gehalten habe auf dem Pressefest. Es gab so immer so ein Pressefest im Osten und da habe ich eine Rede gehalten, wo eben auch Westpresse war und so. Oder zumindest waren, ich glaube, da war auch Westpresse, keine Ahnung. Und da bin ich ein bisschen länger festgehalten worden. Da gab es auch schon einen richtigen schriftlichen Haftbefehl, den haben sie mir auch vorgelegt. Wegen staatsfeindlicher Hetze und Widerstand gegen Staatsgewalt, öffentliche Aufruhr, bla bla. Und dann gab es auch schon ein Urteil, 2 Jahre, 8 Monate. Meine Freundin hatte mir nämlich ein T-Shirt gemalt und da war der RAF-Stern drauf und mit dem MG in der Waffe, also mit dem MG im Stern, im roten Stern so drin. Und hinten drauf hatte ich einen Spruch von Rosa Luxemburg, da stand drauf, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und damit bin ich eben in den Friedrichshain, habe da eine Rede gehalten. Da war dann klar, jetzt ist vorbei, jetzt komme ich in den Knast. Und während ich da saß, diese Tage da in U-Haft, wo eben unsere Wohnung durchsucht und der Proberaum durchsucht und so weiter. Und ich habe sozusagen bei den Werbungsversuchen da von der Stasi, also ich hatte immer Vernehmungen von der Kripo oder von der Stasi, immer im Wechsel. Und die Stasi hat mich eben geworben, dass ich eben unterzeichne. Und ich habe das aber abgelehnt. Und daraufhin hat er mir eben den Haftbefehl gezeigt. Und ich habe ja bis dato immer noch gedacht, das ist wie immer, kommst wieder raus, passiert nichts. Da war mir klar.
Hast du das gar nicht so richtig ernst genommen vorher?
Eigentlich nicht.
Wie so ein Spiel?
Ja, war so ein bisschen so, genau, war ein bisschen auch ein Spiel. Da war mir dann schon klar, jetzt wird es hier wirklich ernst. Und als ich dann immer so alleine in der Zelle saß und so, da war ich schon irgendwie so, boah, krass, ey, jetzt wartet irgendwie. Und dann nach 3 Tagen kam ich wieder raus und dachte, okay, war also wieder ein Spiel. Bin da so ohne T-Shirt, das haben sie einbehalten, mit freiem Oberkörper, war ja im Sommer nach Hause gelaufen. Was ich aber nicht wusste, dass sie eben meine Freundin rangeholt haben und haben sie ihr gesagt, wenn sie jetzt nicht mit der Stasi mitarbeitet, dann geht ihr Freund für knapp 3 Jahre in den Knast. Und sie hat dann unterschrieben und das hat mir letztendlich, ja, hat mich schon ein Stück weit gerettet, glaube ich. Also, und sie hat das aber eben nur unterschrieben, um mich zu retten. So, und
hast du sie dann geheiratet?
Ich habe sie nicht geheiratet. Ich bin dann zur Armee gekommen, ja. Und als ich dann wiederkam, dann war auch aus, dann waren die Zeiten vorbei. Aber wie eben auch in der Stasi-Akte dann zu lesen war, sie hat auch nie irgendwas gesagt, sondern hat sich da auch versucht rauszuwinden und so.
Klingt nach einer tollen Frau.
Ja, die war auch toll. Gab auch andere Seiten, aber in der Beziehung war sie schon, doch, das war schon toll.
Wie wichtig war denn Berlin für dich? Also hättest du irgendwo anders auch in der DDR leben können?
Nee, also Berlin war für uns DDR, es gab ja nicht andere. Also die einzige Stadt, die noch attraktiv war, war Leipzig. Leipzig aber fand ich deswegen immer so cool. Also A, hatte ich da Freunde, die von L-Attentat und Wutanfall, ich war andauernd da. Aber ich fand auch, Leipzig war so rotten, war so marode. Und das war noch mehr als Berlin. Das war einfach, also immer alles so dunkel und Abbruch und so. So Halle war auch ein bisschen so. Aber eigentlich war Berlin schon, viel mehr gab es nicht im Osten.
Du, Panko, wir haben ja eine Gemeinsamkeit, ne? Du und ich. Wir sind beide Physiotherapeuten. Ich arbeite nicht mehr als eine, du schon, aber du machst ganz tolle Körperarbeit, also die eigentlich mehr mit der Psyche zu tun hat, finde ich, als mit Physio, mit dem Körper oder mit so Übungen, hoch, runter und sowas machst du nicht. Du arbeitest ja eher intuitiv und erkennst psychosomatische Probleme. Für mich bist du wie so ein Zauberer fast. Mhm. Dass du das so kannst, ich meine, es ist ungewöhnlich, finde ich, für jemanden, der ganz viel Wut in sich hatte und Aggression mal, hilft dir die Vergangenheit dabei? Oder wie hast du das geschafft, dass du diese Qualität da bekommen hast?
Das kann ich gar nicht beantworten. Also ist ja ein langer Weg. Ich bin ja seit über 30 Jahren in dem Job und habe natürlich ganz klassisch angefangen, so mit der Krankengymnastik. Habe dann viele Jahre im Sport gearbeitet, also Fußballvereine betreut und so. War dann viele Jahre auch in Krankenhäusern auf allen Stationen, Chirurgie, Neurologie. Also habe alles durch und war immer unglücklich. Ich habe den Job nicht gerne gemacht, weil irgendwie so wie in so einer Kabine, dann so, also wie am Fließband.
Aber du wolltest schon Leuten helfen?
Nee.
Auch nicht?
Nee. Mein Impuls war eigentlich eher der, dass ich meinen Körper kennenlernen wollte. Ich war Bühnentechniker am Deutschen Theater und hatte immer Kreuzschmerzen und bin in die Physiotherapie gegangen, um mich behandeln zu lassen und fand die Behandlung immer schlecht und dachte mal, ich mache das besser. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und habe während der Ausbildung gemerkt, Wahnsinn, also wie geil ist der Körper. Ich habe das geliebt so, und war auch der totale Nerd. Ich habe also zwei Ausbildungen gemacht und habe beide Staatsexamen, beide mit 1,0 gemacht. Sollte sofort Dozent werden, hatte aber kein
Bock. Yoga-Lehrer bist du ja auch noch, ne?
Auch noch, genau. Und habe gemerkt, dass der Körper und alles, was den Körper betrifft, mich sehr interessiert und dass ich das viele spannender, also nach der ganzen Ostbio, über die wir gerade gesprochen haben, war für mich mit ihr mal, also der Blick nicht mehr nach außen, sondern nach innen. Das war für mich viel attraktiver. Und ich fand auch, vielleicht ist das so die Überleitung ganz gut, dass wenn wir was verändern wollen in der Welt, dass wir bei uns anfangen müssen. Und dass wir, wenn wir immer nach außen gucken, dass es gar nicht funktioniert, wenn ich nicht den Blick mal nach innen wende. Und das war der Grund, Physiotherapeut zu werden. Und ich glaube, so im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, also auch nachdem ich dann Yoga-Lehrer wurde und so, und ich glaube, im körperlichen Bereich, da kann ich viel. Da bin so, das ist jetzt, glaube ich, das wurde mir auch irgendwann so ein bisschen langweilig. Und dann merkte ich, ohne Psyche macht das gar keinen Sinn. Also das ist Quatsch. Die Leute kommen jahrelang zu dir und es verändert sich gar nichts. Und du musst die Psyche mitnehmen. Und als ich dann angefangen habe, mit mir selbst mich zu beschäftigen, also Therapien zu machen und so weiter und in den Traumabereich gegangen bin, und da merkte ich, dass meine Kompetenz nicht die ist, was ich gelernt habe in der Ausbildung, sondern das, was ich im Leben gelernt habe. Und die größte Kompetenz, glaube ich, ist, dass ich mich einlasse. Dass ich bereit bin, mich einzulassen. Dass ich bereit bin, mich zu zeigen. Und dass ich aus Strukturen rausgehe. Also, dass ich, so wie wir jetzt, ins Gespräch gehe und irgendwann merkt man, so wie jetzt gerade, merke ich auch gerade, wenn wirklich eine Begegnung stattfindet, dann bin ich in dem, und dann folge ich, nehmen wir mal an, du wärst jetzt, dann würde ich dir folgen. Also ich versuche mich selbst gar nicht mehr, geht nicht um mich, geht um dich. Und ich versuche dir zu folgen und dann passieren so Dinge. Und den folge ich dann einfach. Und dann gerät man in der Regel immer in die Psyche und am Ende ist der Körper Ausdruck der Psyche und damit arbeiten wir dann.
Hast du dich damit dann auch so ein Stück weit selbst therapiert? Und jetzt hast du keine Wut und Trauer mehr in dir?
Doch, ich habe alles in mir, extrem sogar. Ich habe sehr viel Wut in mir, nur die war all die Jahrzehnte immer sehr unreguliert und auch vielleicht nicht wirklich reflektiert. Was ich mache, ist die ganze Zeit mich zu regulieren. Also ich versuche nicht mehr in extreme Situationen zu kommen. Im Osten und auch kurz danach habe ich mir ständig Situationen gebastelt, wo hätte was Schlimmes passieren können. Und das wollte ich nicht mehr. Und was ich gelernt habe oder immer zunehmend und immer weiter lerne, ist, dass ich, wenn ein Gefühl kommt, dass ich versuche, das Gefühl auszuhalten. Also wahrzunehmen und auszuhalten und nicht sofort zu reagieren. Und das ist ganz spannend, weil du hast als Einstieg das Wort Freiheit benutzt, weil für mich ist inzwischen Freiheit gar nicht das, was im Außen passiert, sondern für mich ist die größte Freiheit, wenn ich nicht reagieren muss, wenn ich nichts mehr tun muss. Also egal, was passiert und ich darauf nicht reagiere, das ist für mich die größte Freiheit.
Panko, ich glaube, du bist ein bisschen erleuchtet schon.
Ah, erleuchtet?
Ja. Okay, planlos haben Pläne. Es gibt euch wieder, ne? Und so klingt ihr jetzt.
Ich würde so gerne mit euch beiden gehen. Ja, das wäre schön.
Ein Lied über die Liebe von der Punkband ist ja auch selten, ne?
Das ist selten, aber die Jungs, da waren eben zwei Jungs in Magdeburg, da gab es eben wirklich, glaube ich, nur drei Punks oder so und die beiden Jungs haben sich in ein Mädchen verliebt, in Marianne, hatten aber keine Instrumente, haben dann im Keller so auf irgendwelchen Pappkartons rumgetrommelt und haben das aufgenommen und das drang zu uns nach Berlin und ich war immer verliebt in diesen Song, weil es um Liebe ging. Und dann haben wir gesagt, wir covern den und machen den neu und machen einen richtigen Text draus, weil da gab es ja nur diese Textteile, komm zurück, Marianne, komm zu mir, Marianne. Und dann habe ich das als Anlass genommen und habe eine Dreiecksgeschichte geschrieben, wo das Mädchen sich entscheidet, auch dann mit beiden gehen zu wollen. So, und der Song kommt gut an, da geht es dann mal ordentlich ab im Live-Konzert, genau.
Wie ist denn das überhaupt jetzt? Planlos gibt's wieder, ihr tretet auf, du bist jetzt schon ein bisschen älter als damals, ist es immer noch cool?
Das ist total cool. Ich würde auch alles singen. Also ob das Punk heißt oder was auch immer, ist mir egal. Also ich bin da wie Robert De Niro. Also ich spiele auch einen Schnitzel. Also ich singe alles, ist mir total egal. Ich finde Punk gut, weil es auch emotional ist und weil es vor allem Spaß macht und weil es viel Freude macht auf der Bühne.
Das sieht man dir auch an. Ich finde, du singst auch total gut.
Dankeschön. Also das müssen nicht unbedingt Punk-Songs sein. Ich bin sowieso, also was ich jetzt schreibe, ich versuche schon, dass es immer einen emotionalen Hintergrund hat. Das darf auch um Trauer gehen oder um Schmerz oder was auch immer, Verzweiflung. Aber das soll eben echt sein. Und Punk war, glaube ich, damals echt und ist jetzt immer noch, vielleicht ist das auch die Verknüpfung, dass es authentisch, sagt man heute immer, authentisch ist. Ja, wir sind eine Punkband, haben Spaß und machen Radau. Also irgendwie schon cool. Also ist auch im Alter richtig geil, die Chance zu haben, das nochmal zu machen. Und dass es Leute gibt, die sich da hinstellen und auch gut finden. Also,
und dann hast du jetzt quasi zwei Berufe.
Ja, zwei Berufungen eigentlich.
Dann weiter so, Panko.
Danke.
Und danke fürs Gespräch.
Danke.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
In dieser Folge hatte ich Micha Panko Bülke zu Gast, der mit 16 in Ost-Berlin seine Punkband Planlos gegründet hat. Und wir haben es gehört, Drogen waren für ihn nie ein Thema, noch nicht mal Alkohol, kein Bierchen. Bei manch anderen Musikern war das schon ein großes Thema. Bei Lühl zum Beispiel, der mit richtigem Namen Lutz Graf Ulbrich heißt und aus West-Berlin kommt und 12 Jahre älter ist als Panko. Der war etwa zur selben Zeit heroinsüchtig. Es ist sehr bewegend, was der legendäre Krautrock-Gitarrist über jene Zeit zu erzählen hat. Vielleicht wollt ihr mein Gespräch mit Lühl ja auch mal hören. Es würde mich freuen.